Ja, wir haben uns letztes Mal noch mit Jung beschäftigt, mit den Assoziationsfaktoren zuerst. Und zwar haben wir gesehen, dass das Verknüpfungen von Vorstellungen sind, die sich auf Gegenstände beziehen, auf empirische Inhalte und daher nicht in bloß logischer Weise verknüpft werden können. Jung selber, haben wir gesehen, gerät schon langsam hier in die Mühle seiner Voraussetzungen hinein, wenn er die Assoziationsfaktoren bespricht. Diese drei Faktoren waren Ähnlichkeit, Berührung in Raum und Zeit und Kausalität bzw. Ursache-Wirkung, wie Jung meistens formuliert. Bei den ersten beiden Assoziationsfaktoren haben wir gesehen, dass Jung nur Beispiele dafür gibt, dass er sie aber ihrer Möglichkeit nach überhaupt nicht analysiert. Er stellt nur hin, es gibt offensichtlich zusammenhängende Assoziation, wenn etwas ähnlich ist oder wenn es räumlich zeitlich sehr eng aneinander liegt. Klar ist aber, dass trotzdem hier nicht bloß zwei verschiedene Vorstellungen aneinander geknüpft werden, sondern dass es immer auch schon etwas Drittes gibt, worin sie aufeinander verbunden sind. Bei der Ähnlichkeit haben wir gesehen, dass einerseits die Gegenstände, wenn sie ähnlich sein sollen, wirklich irgendeine Verwandtschaft haben müssen. Also nicht bloß ein einzelner Gegenstand kann ähnlich sein oder eine einzelne Vorstellung, sondern es muss eine Relation sein und es muss wirklich ein inhaltlicher Zusammenhang, ein inhaltlicher Anhaltspunkt da sein, warum etwas ähnlich ist. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, muss auch ein Vergleich zwischen diesen ähnlichen Inhalten stattfinden. Also es muss ein Bewusstsein da sein, das die beiden aufeinander bezieht und miteinander vergleicht. Und ebenso ist es bei der Beziehung in Raum und Zeit, und ob das jetzt nahe aneinander ist oder weiter voneinander entfernt, spielt keine große Rolle. Aber es ist notwendig, dass in Raum und Zeit selbst, die Gegenstände in Raum und Zeit selbst, Raum und Zeit als solchen noch voraussetzen. Also weder die Ähnlichkeit selber ist schon ein einzelner Gegenstand, noch sind Raum und Zeit einzelne Gegenstände, die wir zurückführen könnten auf das Wahrheitskriterium von Jung, nämlich dass Eindrücke davon gegeben sind. Die Ähnlichkeit als solche gibt keinen Eindruck, weil sie eine Relation ist zwischen verschiedenen Eindrücken, wenn wir es überhaupt auf Eindrücke reduzieren wollen. Und Raum und Zeit selbst sind auch kein bestimmter Inhalt, sondern immer nur die bestimmten Dinge in Raum und Zeit. Also diese Relationen als solche sind schon vorausgesetzt, wenn wir solche Beziehungen zwischen den einzelnen Vorstellungen herstellen wollen. Das Wissen auf der einen Seite muss sich also konkretisieren an der Gemeinsamkeit der Vorstellungen auf der anderen Seite. Also die Vorstellungen, die ja immer wieder auf Gegenstände, auf etwas außerhalb des Wissens bezogen werden, müssen von diesem Außerhalb her eigentlich eine Gemeinsamkeit haben, eben Ähnlichkeit oder Raum und Zeit. Und auf der anderen Seite muss das Bewusstsein diese Gemeinsamkeit aber auch herausfinden und seine eigene Gemeinsamkeit, mit der es über den verschiedenen Vorstellungen steht, konkretisiert sich dann an diesen Inhalten. Also jeweils sind Voraussetzungen anzusetzen, die über diese Assoziationsfaktoren, über die bloßen Inhalte, denen Jung ja die Verbindung zuschreiben will, über diese Inhalte hinausgehen. Es ist noch etwas drüber hinaus, es ist noch ein Grund da, damit diese Inhalte überhaupt aufeinander bezogen sind oder sich in der Weise gegenseitig herausfordern. Also, sofern wir diese Voraussetzungen hier schon analysiert haben, sehen wir, dass wir über das, was Jung offiziell zugibt, schon hinausgehen. Er selber spricht ja davon, dass er die Ursachen, die eigentlichen Gründe der Erkenntnisinhalte beiseite lassen will. Das ist also schon bei den ersten beiden Assoziationsfaktoren recht deutlich geworden, dass die solche Voraussetzungen haben. Auf der Objektseite könnte man sagen, die äußere Natur, auf der Subjektseite so quasi die innere Natur unseres reflexiven Denkens. Im dritten Assoziationsfaktor haben wir dann gesehen, bei der Kausalität, also beim Verhältnis von Ursache und Wirkung, kommt nun für Jung selber diese Voraussetzung zum Vorschein. Also Jung kann sich dem nicht mehr verschließen, er muss sie selbst explizit zugeben oder einführen. Es geht hier nicht mehr nur um einen Vergleich von beobachtbaren Inhalten, sondern es geht um etwas, was überhaupt nicht mehr in der Beobachtung auftreten kann. Der Ansatzpunkt, der Anknüpfungspunkt ist zwar eine Beobachtung, ein bestimmter Inhalt, aber der führt uns hinaus über das, was wir wahrgenommen haben. Also wir haben zum Beispiel eine Ursache vorliegen und schließen aus dieser Ursache auf zukünftige Wirkungen, die wir noch gar nicht wahrnehmen können. Oder wir haben eine Wirkung vorliegen und schließen von ihr zurück auf Ursachen, die wir nie wahrgenommen haben. Und Jung selber gibt das zu, dass eben, oder stellt das sogar ganz zentral heraus, dass mit der Kausalität über Sinnlichkeit und Gedächtnis hinaus gefolgert werden kann. Wir sind nicht an das bloß Beobachtbare gebunden. Und die Frage ist dann eben, woher ein solches Verhältnis bestehen kann, woher die Verbindlichkeit eines solchen Schlusses von der Ursache auf die Wirkung oder umgekehrt gegeben ist. Und hier, die Frage stellt sich deswegen, weil es ja ein unvollkommener Schluss ist. Es ist ein induktiver Schluss, wir können nie sicher sein, dass es wirklich so kommen wird, wie es bisher gewesen ist, oder dass es wirklich so war, wie wir es eben aus verschiedenen Anzeichen in der Gegenwart vorfinden. Also, es ist kein logisch korrekter Schluss und das auch deshalb nicht, weil Ursache und Wirkung ja nicht ein Identitätsverhältnis zueinander haben. Wir können also nicht aus einem Begriff etwas herausanalysieren nach dem Satz der Identität und sagen, die Ursache steckt in der Wirkung schon drin, umgekehrt, die Wirkung steckt in der Ursache schon drin. Das ist kein logisches Verhältnis, sondern es sind zwei getrennte Ereignisse. Sie sind different und nur dann können wir überhaupt von Ursache und Wirkung sprechen. Also es ist kein logisches Verhältnis. Und hier versucht nun Jung ganz explizit die Voraussetzung mit einzuschließen. Er spricht davon, dass diesen Beobachtungen, die wir da haben, den beobachtbaren Wahrnehmungsinhalten, also den Eigenschaften, die wir beobachten an einem Ding, dass diesem geheime Kräfte zugrunde liegen. Und wenn wir dasselbe wieder beobachten, dann schließen wir darauf, dass dieselben geheimen Kräfte vorausgesetzt sind. Und wie der Terminus schon sagt, geheime Kräfte, sind sie eben sinnlich nicht wahrnehmbar. Und sie sind aber auch nicht logisch ableitbar aus dem Gegebenen. Daher ist die Frage, wieso kommt sie überhaupt zu einem Schluss vom einen aufs andere? Und das ist umso seltsamer, haben wir noch gesehen, als wir in unserer Praxis diese Kausalität immer schon mit einschließen, ganz selbstverständlich. Weil wir gezielt zweckmäßig handeln. Wir verwenden unsere Handlungen und die Gegenstände, die wir dazu heranziehen, als Mittel, um Zwecke hervorzubringen. Das ist also eine Ursache, die wir setzen, um bestimmte Wirkungen hervorzubringen. Und das tun wir ganz selbstverständlich und das gelingt sehr oft. Und Hume selber weist darauf hin, dass dieser Schluss von der Ursache auf die Wirkung und umgekehrt zur Erhaltung unserer Art notwendig ist. Wir könnten sonst nicht machen. Also praktische Notwendigkeit, die da schon immer drinnen steht. Und nun der Versuch einer Erklärung bei Jung. Wie versucht er das zu erklären? Er meint, es liege an der inneren Natur des Menschen, die hier einen Zusammenhang herstellt, aber nicht gleich beim ersten Fall, der beobachtet wird, sondern bei mehreren Fällen. Also aus Gewohnheit, sagt er. Wir gewöhnen uns daran, dass diese Zusammenhänge auftreten und schließen daraus, dass hier ein Kausalzusammenhang vorgegeben ist. Also, aus vielen vergleichbaren Einzelfällen, Sie sehen schon, dass hier auch die beiden anderen Assoziationsfaktoren vorausgesetzt sind. Wir müssen die Fälle vergleichen können, ist die Ähnlichkeit mit drinnen und das Ereignis, das sich vollzieht, ist in Raum und Zeit zu beobachten. Also die sind schon vorausgesetzt und bei vielen vergleichbaren Einzelfällen schließen wir dann, beziehungsweise glauben wir dann daran, dass hier eine wirkliche Beziehung auch in den Gegenständen vorausgesetzt ist. Es ergibt sich ein Gefühl für uns aus dieser Gewohnheit, der Glaube, von etwas, was eigentlich den Gegenständen, die wir beobachten, noch vorausgesetzt ist. Nämlich diese Natur, die äußere Natur, die die Gegenstände eben so verbunden hat miteinander, dass aus dem einen der andere folgt. Ja? Aus dem einen Ereignis das andere ableitbar ist. Also die Natur selbst, man könnte sagen, die Natur, die sowohl das Äußere als auch das Innere mit einschließt, die Gesamtnatur ruft in uns einen solchen Glauben hervor. Durch die Gewohnheit. Ja? Weil wir es immer wieder beobachten. Ein solches Gefühl. Und hier haben wir jetzt zwei explizite Begründungsebenen, die nicht selber in der Erfahrung auftreten können, die selber keine bestimmten Inhalte sind. Also einerseits diese innere Natur, die eigene innere Natur in uns, die die Vorstellungen verknüpft, und andererseits die äußere Natur, die diese Gegenstände uns überhaupt präsentiert und uns einen bestimmten Zusammenhang mit den Gegenständen bereits vorgibt. Und von diesen beiden Ebenen, sagt Jung dann, müsste es eine prästabilierte Harmonie geben. Also diese beiden Ebenen, so getrennt sie voneinander sind, müssten vorweg schon in einer Übereinstimmung stehen. Damit denn wirklich unser Gefühl von den Gegenständen zutrifft auf das, was den Gegenständen zugrunde liegt. Also damit die innere Natur, die die Vorstellungen verknüpft, mit der äußeren Natur, die die Gegenstände verknüpft, in eine Übereinstimmung gebracht werden. Ja? Nur wenn das der Fall ist, dann kann das auch funktionieren in der Praxis. Dann kann unser Glaube an Ursache und Wirkung auch wirklich erfolgreich sein, wenn wir an die Gegenstände herangehen und etwas dadurch hervorbringen. Also es ist dieser Glaube ein Gefühl der Übereinstimmung von innerer und äußerer Natur, man könnte auch sagen, ein Gefühl von der gesamten Natur überhaupt, die alles beide in sich einschließt. Aber bei dieser Argumentation weist Hume trotzdem einschränkend darauf hin, dass er hier im Grunde genommen auf dem Boden der Spekulation steht, dass er es nicht wirklich streng beweisen kann. Ist ja ganz klar, weil er da schon längst über seine eigene Methodik hinausgeht. Also Sie sehen, beziehungsweise wir haben das letztes Mal ohnehin schon besprochen, dass dieser Vorsatz von Hume, die Ursachen möglichst draußen zu lassen, von ihm selber nicht eingehalten wird. Sein eigener Ansatz treibt ihn über diese Inhalte hinaus zu irgendwelchen Begründungen. Und die Übereinstimmung, diese prästabilierte Harmonie in der Natur selbst, ist im Grunde genommen ein ganz entfernter Begriff, der den Eindrücken, bei denen Jung ja wirklich begonnen hat, extrem entgegengesetzt ist. Das hat überhaupt nichts mehr mit Eindrücken zu tun. Das ist eine Schlussfolgerung aus dem Denken über mehrere Stufen hinweg. Aber trotzdem beruft sich Jung darauf, dass hier ja ein Gefühl zugrunde liegt, beziehungsweise hervorgerufen wird. Und er möchte es jetzt so drehen, dass diese Gesamtnatur, für die wir ein Gefühl entwickeln, nämlich aus der Gewohnheit heraus, dass diese Gesamtnatur hier einen Eindruck hervorruft. Nämlich diese Gewohnheit des Zusammenhangs von Ursache und Wirkung. Und daher meint er, diese Art von Schlussfolgerung bedarf überhaupt keines Gedankenganges und keiner ausführlichen Reflexion, sondern diese Art von Schlussfolgerungen vollziehen schon die kleinen Kinder und die Tiere. Wenn jemand ein kleines Kind in die Flamme greift, dann wird es sich verbrennen und greift es nachher nicht mehr hinein. Das geht ganz automatisch, könnte man sagen, es geht ohne jede Reflexion. Eben weil die Natur selbst unmittelbar in uns diese Gefühle hervorrufen soll. Das ist die Argumentation von Jung. Wir haben aber gesehen, dass das so nicht zu halten ist, weil ja das Problem nicht auf der Ebene der Unmittelbarkeit liegt, sondern ein reflexives Problem ist. Dass der Schluss, der induktive Schluss von Ursache und Wirkung oder umgekehrt nicht konsequent logisch notwendig ist, das sehen wir nur ein, wenn wir reflexive Wesen sind, wenn wir bereits eine hohe Reflexionsstufe erreicht haben. Wenn wir die aber erreicht haben, dann sind die Folgerungen, die Jung daraus zieht und die Erklärungen, die er dafür gibt, auch alle der Reflexion ausgesetzt. Und wenn er hier wieder zurückrudert und ein Gefühl als Erklärung angeben will, dann ist auch das unserer Skepsis ausgesetzt. Wir können also diese reflexive Problematik nicht durch ein unmittelbares Gefühl einfach außer Kraft setzen. Sondern dieses Gefühl ist selber wieder unserer Reflexion ausgesetzt und wir wissen nicht, wie es zustande gekommen ist, was es überhaupt bedeuten soll, ne? Ob es in der Weise richtig interpretiert ist. Ne? Also der Rückgriff auf die unmittelbare Auswirkung der Natur auf ein unmittelbares Wesen, ne? Auf ein nicht oder wenig reflektierendes Wesen, ist nicht zulässig als philosophische Lösung dieses Problems. Ne? Das ist zwar unmittelbar praktisch handhabbar, klarerweise, ne? Die Kinder lernen dadurch, die Tiere lernen dadurch, aber es ist keine philosophische Antwort auf die Probleme, wie überhaupt dieser Schluss zustande kommt. Der Schluss von der Ursache auf die Wirkung und umgekehrt. Also der Glaube selber bleibt nach wie vor bezweifelbar, dieser Glaube, den Hume ansetzt. Wir haben dann ein kurzes Resümee gezogen, nämlich dass eine ganze Reihe von Begriffen und Annahmen aus Humes Darstellung der Erkenntnis seinem eigenen Wahrheitskriterium nicht entspricht. Nicht rückführbar ist auf Eindrücke. Und zwar betrifft es im Grunde genommen alle Relationen in unserem Bewusstsein. Also schon das Verhältnis zwischen Eindrücken und Vorstellungen, aber auch die mathematisch-logische Notwendigkeit der Vorstellungen in unserem Bewusstsein, die auch ein reflexives Denken des Ich voraussetzt, oder eben auch die Assoziationsfaktoren, die geheimen Kräfte und schon gar natürlich dann diese Erklärung der Assoziationsfaktoren. Dass man eine innere Natur und eine äußere Natur ansetzt und eine Gesamtnatur, die beides in sich einschließt. Das sind also wirklich schon Begriffe, die sich weit von der Erfahrung entfernen und die nicht mehr auf die sensualistische Ebene der Eindrücke zurückführbar sind. Und hier sind wir eigentlich wieder zurückverwiesen auf Descartes. Sind das nun angeborene Ideen, die wir hier haben? Aus der Sinnlichkeit, aus den Eindrücken haben wir sie nicht geschöpft. Sind sie im Denken selber so verankert, dass man sagen könnte, sie sind angeboren, sie kommen mit dem Denken selber in uns hinein. Und zwar haben wir gesagt, in bestimmter Weise müssen wir sehr wohl Descartes mit einbeziehen und wieder zu ihm zurückkehren, nämlich insofern, als natürlich, wie wir es an den Empiristen allen gesehen haben, jede Reflexion auf Erkenntnis schon ein erkennendes, ein wissendes, ein denkendes Ich voraussetzt. Also wenn überhaupt wir Bewusstsein von etwas haben, reflexives Bewusstsein von etwas haben und daher auch unsere eigene Erkenntnis untersuchen können, dann können wir es noch so sehr zu einem empirischen Inhalt reduzieren, wie Locke das macht. Es wird trotzdem immer ein denkendes Bewusstsein vorausgesetzt sein müssen. Das ist ja dann bei, wie wir gesehen haben, bei Buckley ganz deutlich herauskommt mit dem Unterschied zwischen Geist und Ideen. Der Geist ist, dass er die Ideen hat. Er ist selber keine Idee, er ist selber kein Inhalt. Und das eben auch bei Hume letztlich immer wieder auftaucht als Hintergrund. Und dieses Ich denke, das bestätigt sich auch dann, wenn es sich selbst bezweifelt. Weil das Zweifeln ja selbst auch eine Erkenntnistätigkeit, eine denkende Tätigkeit ist. Und wenn es sich also selbst bezweifelt, bestätigt es sich gleichzeitig damit. Das ist unvermeidlich. Und insofern ist dieses Ich denke als solches unbezweifelbar. Wenn wir es bezweifeln, dann setzen wir es schon wieder voraus als das Zweifelnde, als das, was diesen Zweifel durchführt. Und wir haben uns letztes Mal noch damit beschäftigt, was denn dieses Unbezweifelbare denn genauer genommen sei. Und da haben wir gesehen, es ist auf jeden Fall nicht Bewusstseinsinhalt, sondern eben das Wissen vom Inhalt, etwas anderes. Wenn das Bewusstsein selber nur ein Inhalt wäre, dann gäbe es kein Wissendes, das diese Inhalte miteinander vergleicht, aufeinander bezieht. Wenn das Bewusstsein selbst zum Inhalt wird und unter die Inhalte hineinfällt, dann gibt es keine Metaebene. Von der her überhaupt das Inhaltliche gewusst wird. Also was überhaupt gewusst ist, setzt immer ein Wissendes voraus. Und das Wissende als solches ist jetzt selbst kein Inhalt. Und umgekehrt natürlich ist der Inhalt selbst nicht das Bewusstsein. Das ist eben das Gewusste, nicht das Wissende. Und damit sind wir in eine Problematik hineingenommen, die ich kurz die unmittelbare Differenz nenne. Zwischen zwei Seiten, die sich gegenseitig ausschließen und trotzdem in problematischer Weise, man weiß nicht wie, aufeinander bezogen sind. Aber Bewusstsein und Inhalt schließen sich gegenseitig aus, weil eins ist nicht das andere. Und wir müssten von dort her fragen, wie überhaupt ein Übergang vom einen zum anderen stattfinden kann, eine Beziehung zwischen beiden, also sich nur gegenseitig ausschließen. Oder anders gesagt, wieso können wir überhaupt bewusst den Inhalt haben? Oder ein inhaltliches Bewusstsein haben? Ja? Wieso können beide überhaupt verbunden sein? Wenn sie doch einander ausschließen. Für sich allein das Bewusstsein abgetrennt von den Inhalten ist selbst als solches nichts. Ja? Wenn es keinen Inhalt hat und selbst kein Inhalt ist, dann ist es überhaupt nicht zu fassen. Ja? Ohne Inhalte ist es überhaupt nichts. Und umgekehrt haben wir gesehen, sind auch natürlich die Inhalte, wenn sie nicht bewusst sind, sind sie nichts, jedenfalls nicht für uns. Was sie außerhalb von unserem Denken sein mögen, das kann uns gleichgültig sein. Das ist für uns keine Frage mehr. Wenn wir uns schon etwas Bestimmtes vorstellen, zum Beispiel die Straße draußen, die Universitätsstraße, die sehen wir zwar jetzt nicht, wir können sagen, das ist nur ein Bewusstseinsinhalt, aber trotzdem ist sie da gewesen und wir haben sie schon in unserem Bewusstsein erinnert, wir denken sie auch dann wieder. Sie hat Bezug auf unser Bewusstsein, auch wenn wir sagen, die ist unabhängig von unserem Bewusstsein da. Um überhaupt das nur sagen zu können, müssen wir schon daran denken. Also wir können jetzt sagen, das sind irgendwelche Dinge außerhalb von uns, die sind auch da, ohne dass wir sie denken. Denn wenn wir darauf hinweisen, dass diese Dinge da sind außer uns, dann sind sie schon bezogen auf unser Bewusstsein. Sind sie schon Vorstellungen in unserem Bewusstsein. Und was wirklich total außerhalb unseres Bewusstseins ist, das haben wir noch nie gedacht, das können wir auch nicht denken, das kann uns daher nicht berühren. Also so gesehen ist sowohl das Bewusstsein für sich allein abgetrennt vom Inhalt nichts, als auch die Inhalte abgetrennt vom Bewusstsein sind nichts. Ist einfach nichts vorhanden. Und daher ist die Frage, wie können wir trotzdem Inhalte haben? Wie kann beides zusammenkommen? Wir haben dann noch einmal kurz auf Descartes zurückgeleuchtet und haben nachvollzogen, wie er diese Problematik angeht. Wir haben gesehen, dass da gewisse Naivität vorherrscht, weil Descartes das Bewusstsein selbst gleich einmal als eine Substanz ansetzt, also ein Ding, eine Res cogitans, die gekennzeichnet ist eben durch das Denken. Das Denken ist das Attribut, die Wesensbestimmung dieser Substanz. Aber klar ist, wenn das Denken als solches schon unbestimmt ist und die Substanz als solche ebenfalls keine bestimmten Eigenschaften hat, wie es bei Descartes ausdrücklich heißt, Substanz, die sowohl res cogitans als auch res extensa sein kann, beziehungsweise sogar den Gottesbegriff trifft, diese Substanz als solche hat keine näheren Bestimmungen. Und die soll jetzt gekennzeichnet werden dadurch, dass sie denkt. Ja, das Denken ist aber auch keine Bestimmung. Wenn sie eine denkende Substanz ist und von Inhalten aber abgetrennt, dann sagt das gar nichts. Wir bleiben in derselben Unbestimmtheit stecken. Das ist bloße Unbestimmtheit. Aber für Descartes ist es so, er meint, er hätte hier eine denkende Substanz und die ist erkennbar an ihren Bewusstseinsinhalten. Ganz gleichgültig, welche die sind, ob das jetzt formale Begriffe oder Relationen sind oder ob es sinnliche Eindrücke, Erlebnisse sind. Sie sind Akzidenzien eines denkenden Wesens. Ja? Aber damit stellt er in Wirklichkeit wieder nur die beiden Seiten in unmittelbarer Differenz gegenüber. Und auf der einen Seite das unbestimmte denkende Etwas und auf der anderen Seite nur die bestimmten Inhalte. Und wie die zu verbinden sind, bleibt hier noch völlig schleierhaft. Ja? Und der nächste Schritt ist aber, den wir heranziehen können bei Descartes, beziehungsweise auch schon herangezogen haben, ist der, dass er Gott als Vermittlung ansetzt. Und sehen Gott, den Schöpfer aller Substanzen, können wir heranziehen und sagen, der hat die Res Cogitantes geschaffen und Res Extense geschaffen. Also der hat alles geschaffen und der versorgt ja auch das Denken mit angeborenen Ideen. Gibt ihm also einen Inhalt. Beziehungsweise verbindet er das Denken, das menschliche Denken mit einem Körper und daher kommen dann die sinnlichen Einflüsse und das, was wir uns anschaulich vorstellen können, noch dazu. Also eigentlich ist die Vermittlung hier in Gott angesetzt. Wir haben aber dann im nächsten Schritt gesehen, dass sich dieser Gottesbegriff von Descartes überhaupt nicht dazu eignet, Vermittlung zu sein zwischen Unbestimmtheit des Denkens und der Bestimmtheit aller Inhalte. Und zwar deswegen nicht, weil er selber bloße Unbestimmtheit ist. Die Bestimmungen, die Descartes Gott gibt, das ist da unendlich, im Sinne von aktual unendlich, alles umfassend, ewig, unwandelbar, allwissend, allmächtig, habe ich Ihnen schon gezeigt, das sind alles Negationen von Bestimmtheit. Ist keine bestimmte inhaltliche Aussage. Es ist bloße Unbestimmtheit. Und ebenso geht es der Causa Sui, das ist also Ursache seiner selbst sein soll, dieses Wesen, das eigentlich auch nur die Abgrenzung gegen alle bestimmte Verursachung und Abhängigkeit von anderem ist. Eine Negation. Und wenn wir es rückbeziehen auf das Ens Perfectissimum, also das, was alles in sich einschließt, dann ist dieses Alles selbst auch wieder bloße Unbestimmtheit. Diese Totalität ist inhaltlich nicht nachvollziehbar. Als letzte Eigenschaft, die Descartes dem Gott noch zuspricht, können wir die Geistigkeit heranziehen. Damit rundet sich das Bild ab. Alles, was wir hier von Gott aussagen, ist nichts anderes als die Unbestimmtheit des Denkens selbst. Das ist nichts anderes. Der Gott, den Descartes ansetzt, fällt kritisch gesehen mit der Unbestimmtheit des Denkens zusammen. Das ist beides identisch. So dass wir wieder vor der Differenz stehen. Auf der einen Seite diese Unbestimmtheit des Denkens, auf der anderen Seite die bestimmten Inhalte. Und das, was Vermittlung sein sollte, das Dritte, fällt auf die eine Seite und kann daher nicht verbinden, kann den Übergang nicht ermöglichen. Also von Descartes ergibt sich konsequent nur das Problem, aber nicht die Lösung, könnte man auch sagen. Dass überhaupt von seinem methodischen Zweifel her mal ein Unterschied gemacht werden muss zwischen dem unbezweifelbaren Denkenden selber und dem bezweifelbaren Inhalt. Das ist konsequent, das ergibt sich daraus, nur wie diese beiden zusammenkommen können, das ist nicht gelöst. Und hier haben wir dann den ersten Schritt explizit zu Kant gemacht. Ich habe Sie nur letztes Mal noch darauf hingewiesen, dass Kant bei dem Faktum der Verbindung beginnt zu fragen. Also er versucht jetzt nicht anzufangen mit irgendeiner Unbestimmtheit, sondern er setzt dabei an, dass diese Verbindung besteht, weil wir eben faktisch bewusste Inhalte haben und ein inhaltliches Bewusstsein haben. Weil also faktisch beides aufeinander bezogen ist. Und von dort her versucht er dann weitere Bedingungen zu erschließen. Also, das war ungefähr der Stand von vor Ostern. Wir gehen von diesem Faktum aus, Bewusstsein und Inhalt sind zusammen und überlegen uns, was ist das Bewusstsein jetzt an diesem Inhalt, beziehungsweise an seinen Inhalten. Und da können wir im Rückblick auf Hume, aber ohne dessen Einschränkung auf die Eindrücke, sondern nur mit Einbeziehung dessen, was wir kritisch an ihm noch als Voraussetzungen gefunden haben, können wir sagen, dass dieses Bewusstsein eine geistige Aktivität ist, die alle Inhalte in sich weiß und unterscheidet und aufeinander bezieht. An den Inhalten ist das Bewusstsein selber das Umfassende und Beziehende, das, was die Verbindung herstellt zwischen den verschiedenen Inhalten. Und von diesen Inhalten her und von dem Zusammenhang dieser Inhalte her kann dieses Wissende dann auf sich zurückreflektieren. Und dann kann es auch wissen, dass es selbst etwas ist, nämlich das, was die Verbindung herstellt zwischen den verschiedenen Inhalten. Das Bewusstsein als solches, oder dieses denkende Ich von Descartes her, ist der Einheitspunkt, von dem aus die verschiedenen wechselnden Inhalte bewusst gemacht werden. Also es selber ist die oberste Einheit, in der alles zusammenkommt. aber nicht bloß, jetzt sagen wir, ein räumliche Einheit, sondern eine aktive Einheit. Ein denkendes Wesen, das hier die Verbindung herstellt. Das ist eine Aktivität des Verbindens, aber immer von einem Einheitspunkt aus. Im selben Bewusstsein werden die eigenen Vorstellungen aufeinander bezogen. Also kann es nicht selbst ein bestimmter Inhalt sein, ne? Aber es ist dann auch nicht mehr völlig getrennt von den Inhalten, weil es ja in den Inhalten jeweils wirksam ist, in jedem Inhalt, weil jeder Bewusstseinsinhalt ja auf andere Bewusstseinsinhalte bezogen ist. Ne? Die Beziehung selber ist überall mit dabei. Sie können sich keine einzelne inhaltliche Vorstellung machen, ohne dass es Bezug auf andere inhaltliche Vorstellungen hat. Ne? Also wenn Sie eine bestimmte Vorstellung denken, dann ist das Denken selber als die Verbindung der Vorstellungen immer schon mitgedacht und mit dabei. Es ist nicht abgetrennt von den Inhalten, sondern in ihnen ist es überall wirksam. Und dann kann sich eben dieses Sum Cogitans selber denken als das, was die Verbindung hergestellt hat. Ja? Als diese verbindende Tätigkeit. Von den Inhalten, die es verbunden hat, kann es auf sich selbst zurückreflektieren, auf sich als das Verbindende. Und jetzt haben wir nicht eine unmittelbare Differenz zwischen den beiden Seiten, sondern das Ich denke ist immer schon mit drinnen, ist verbunden. Es ist seine eigene Inhaltlichkeit, die es da vorfindet. Nicht etwas völlig anderes. Und das ist dann dieses Ich denke, von dem Kant sagt, dass es alle meine Vorstellungen begleiten können muss. Ja? Denn wenn ich überhaupt eine Vorstellung habe, dann muss ich sie haben. Ja? Ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich sie habe. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin und sein kann, dann habe ich sie nicht. Ja? Also ich kann zu jedem Inhalt, den ich weiß, auch dazu sagen, ich weiß ihn. Ich kann sagen, jetzt ist es 6:30, ja? Und dann kann ich dazu sagen, ich weiß, dass es 6:30 ist. Ja? Wenn sich das ja auch dazwischen ändert, muss ich immer wieder was anderes sagen, kann ich das Ich weiß immer und jedes Mal dazu sagen, als gleichgültiger Inhalt ist. Nicht, dass ich das wirklich aktuell immer tue, aber ich kann es immer tun. Wenn ich meine Aufmerksamkeit reflexiv darauf lenke, dass das ein Bewusstseinsinhalt ist. Also es ist immer schon mit dabei, es begleitet immer schon die Vorstellungen, beziehungsweise es kann sie auch explizit begleiten. Ne? Darum heißt da, es muss begleiten können bei Kant. Das ist Stelle Kritik der Einführung B131. B, die zweite Auflage. Ne? Also es kann sich vom Zusammenhang der Vorstellungen, den es selber gestiftet hat, zurückwenden auf sich selbst. Das Ich. Also insofern stimmt Kant mit Descartes überein. Er sagt, es gibt ein denkendes Ich als Voraussetzung, das allem Gedachten, allem Gewussten noch übergeordnet ist. Dieses Denkende, das müssen wir ansetzen. Aber er kritisiert sofort Descartes die Art, wie dort dieses denkende Ich aufgefasst wird. Ich habe Sie schon darauf hingewiesen, in Wirklichkeit kann man es nicht zu einer denkenden Sache, zu einer Substanz machen. Ne? Man kann also nicht sagen, das ist eine Einheit, die denkt, weil es dadurch keine Bestimmung bekommt. Ne? Für sich allein ist das kein Inhalt, den wir hier aufdecken könnten. Also er kritisiert damit, er kritisiert an Descartes, dass der meint, jetzt hätte er schon eine geistige Substanz erkannt. Ne? Oder gar eine unsterbliche Seele. Ne? Und er sagt vielmehr, wir setzen dieses Ich zwar voraus, aber es hat als solches für sich allein keinerlei Bestimmung. Wir wissen nicht, was es ist. Wir haben es eigentlich nur an den Inhalten bestimmt, dass es sie verbindet. Und insofern schon können wir sagen, es muss eine Einheit sein, in der das alles zusammenläuft, aber wir können ihm keine bestimmten Inhalte zusätzliche Eigenschaften geben. Eben wie zum Beispiel die Unsterblichkeit. Das wäre eine Überforderung unserer Erkenntnis. Also dieses Ich liegt den Inhalten, die es in sich umfasst, für Kant unerkennbar vorausgesetzt zugrunde. Es ist als solches und für sich allein kein bestimmter Inhalt. Und er sagt einem darüber auch auf Seite B404, das ist im Rahmen des Paralogismus, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, also in der transzendentalen Dialektik schon drinnen, sagt er, es ist eine, ich zitiere, einfache und für sich selbst an Inhalt gänzlich leere Vorstellung. Also Sie können jetzt schon beachten, es ist eine leere Vorstellung, was unbestimmt ist, aber so trotzdem dazu, es ist einfach. Die Einfachheit können wir ihm schon zuschreiben. Aber es ist inhaltlich nicht weiter bestimmbar. Und er sagt weiter davon, dieses Ich oder Er oder Es, kann gar nicht sagen, wer das ist, ich, eine bestimmte Person oder irgendeine äußere Person, die ist nichts Bestimmtes, es ist einfach Es, in Klammer das Ding, welches denkt. Das ist eigentlich alles, was wir darüber sagen können, das ist eigentlich die Beziehung zu den Inhalten. Dieser Einheitspunkt, der denkt. Der ist ein X, wieder Zitat, welches nur durch die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird. Und wovon wir abgesondert niemals den mindesten Begriff haben können. D404. Also wenn wir es in der unmittelbaren Differenz belassen und sagen, es ist abgetrennt von den Inhalten, dann wird es einfach nicht. Es ist nicht bestimmbar. Wenn wir aber die Beziehung auf die Inhalte mit einschließen, dann können wir zumindest sagen, es ist der Einheitspunkt, der die Inhalte in sich vereint oder aufeinander bezieht. Über den wir aber sonst nichts aussagen können. Es liegt an sich zugrunde, aber es ist nicht näher bestimmbar. Also wir können auf jeden Fall sagen, das Ich selber ist kein bestimmter Inhalt, auch bei Kant nicht. Es ist kein bestimmter Inhalt, sondern es ist eben die Voraussetzung der Inhalte und von den Inhalten her erschlossen. Rückgeschlossen, es muss eine solche Voraussetzung geben. Sonst hätten wir nicht die aufeinander bezogenen Inhalte unseres Bewusstseins. Und von dort her erhebt sich jetzt aber die Frage, woher hat denn das Ich seine Inhalte? Also wenn wir es nur gegeneinander ausspielen und sagen, auf der einen Seite das unbestimmte Bewusstsein, auf der anderen die Inhalte, und das hat eigentlich miteinander nichts zu tun, das schauen wir, oder wir versuchen jetzt aus diesem Bewusstsein die Inhalte abzuleiten, dann kommen wir nicht vom Fleck, wir bleiben in der Unbestimmtheit stecken. Aber Kant setzt denn bei dem Faktum an, dass wir Inhalte haben im Bewusstsein. Ne? Und daher kann er jetzt sagen, woher kommen die? Denn kommen müssen sie von irgendwoher, sonst hätten wir sie nicht. Ne? Woher kommen sie, wenn sie nicht aus dem Bewusstsein selber stammen können? Wo kommen denn diese Inhalte her? Und dann werden wir auch fragen müssen, wie kommen sie dorthin? Wie kann es überhaupt diese Inhalte aufnehmen, dieses unbestimmte Ich? Ne? Und wie kann es sie festhalten? Also vorentschieden ist einmal durch das, was wir bisher gesagt haben, durch diese Unbestimmtheit des Ichs, dass es die Inhalte nicht aus sich selbst haben kann. Ja? Also es wäre eigentlich eine Kritik schon über Kant hinaus in die Richtung des deutschen Idealismus, der an ihn angeschlossen hat, der immer versucht hat, aus der Selbstbeziehung dieses Ich, beziehungsweise überhaupt eines Geistes, die Inhaltlichkeit zu gewinnen. Ja? Das schließt Kant von vornherein auf. Der Inhalt kann nicht aus dem Ich selbst kommen. Also muss der Inhalt von außen kommen. Für Kant konsequenterweise muss er von außen kommen. Irgendetwas anderes muss diesen Inhalt liefern, dem Ich von außen zur Verfügung stellen. Aber eben, das kann nicht Gott sein. Wie wir schon gesehen haben, weil Gott selber bloße Unbestimmtheit ist. Also das scheidet für Kant aus. In seiner Kritik an Descartes weiß er natürlich, dass der Gottesbegriff jedenfalls im ersten Hinblick genauso unbestimmt ist, wie das ich denke selbst. Und daher scheidet das einmal aus. Es kann nicht von Gott herkommen, der Inhalt des Wissens. Und daher können wir auch nicht dort beginnen, bei irgendeiner Unbestimmtheit oder bei Gott, und aus dem dann schon langsam die Inhalte gewinnen. Da kommen wir nicht vom Fleck. Aber faktisch haben wir das Bewusstsein, das denkende Inhalte hat Und daher können wir fragen, wenn es so in dieser Faktizität vorliegt, woher hat es seine Inhalte, was ist das Außen, das die Inhalte gibt? Und hier scheint Kants Antwort ganz empiristisch zu sein. Er verweist auf die Sinnlichkeit. Da gibt es offensichtlich etwas, was unsere Sinnesorgane mit Inhalt beliefert. Und bezogen ist also diese Sinnlichkeit auf Dinge außer uns. Ja? Wahrnehmbare körperliche Gegenstände. Die werden also vermutlich dieses Außensein, von dem her das Denken seine Inhalte bekommt. Aber damit das überhaupt möglich ist, muss das Denken mit einem Körper verbunden sein. Ja? Wie soll es sinnlich etwas aufnehmen, rezipieren, wenn es keinen Körper hat? Ja? Und da geraten wir in ein neues Problem hinein. Ja? Nämlich, wie soll dieses Denkende einen Körper haben? Das ist ein Problem, das bei Descartes auch schon aufgetaucht ist und das nach Descartes eine ganze Reihe von Lösungsversuchen provoziert hat. Ja? Die Verbindung zwischen Res Cogitans und Res Extensa. Ja? Auf der einen Seite das Denkende, oder man könnte auch sagen kurz die Seele, ne? Auf der anderen Seite Res Extensa, der Körper, wie hängen die überhaupt zusammen? Die sind völlig verschiedener Art. Ne? Das Denkende und das Ausgedehnte und bei Descartes ganz explizit voneinander unterschieden. Letztlich durch Gott verbunden, ne? Das ist eine Antwort, die eher nur eine Verschiebung des Problems ist, weil Gott kein Begriff ist, den wir wirklich fassen könnten. Ne? Das ist, haben wir gesehen, große Unbestimmtheit. Ne? Und trotzdem bei Descartes nachher der Versuch, irgendwo im Körper eine Stelle zu finden, wo eins ins andere übergeht, ne? Die Zirbeldrüse im Gehirn. So eine ganz leichte Berührung, wo noch ein Einfluss von einem aufs andere möglich ist. Ne? Ist aber dieses Konstrukt selber schon darauf angewiesen, dass die eigentliche Vermittlung vorausgesetzt ist. Ne? Die greift aber nicht in Wirklichkeit. Ne? Also von Descartes her ein großes Problem, mit dem sich dann viele nachher auseinandergesetzt haben. Spinoza, der überhaupt gleich Substanz nur mehr als Gott fasst und in Gott alle Differenzen vereint. Ne? Oder eben die Okkasionalisten, die sogenannten, ne? Göllings und Malebranche, die einfach der Ansicht waren, Gott greift jederzeit ein, bei Gelegenheit und verbindet eins mit dem anderen. Ne? Das war auch so eine versuchte Lösung. Bei Leibniz weitet sich das aus zur prästabilierten Harmonie aller Monaden. Ne? Ich habe Leibniz nicht genauer besprochen, weil wir sonst noch viel länger brauchen würden, um zu Kant zu kommen. Aber es ist jedenfalls auch hier der Versuch, da mit dieser Differenz Körper-Seele fertig zu werden. Der geht aber bei Leibniz viel weiter, weil überhaupt alle Monaden aufeinander in der Weise abgestimmt sind. Ich habe es anlässlich dieses Ausdrucks restabilierte Harmonie bei Jung auch angeführt, dass das eigentlich ein Terminus von Leibniz ist. Oder eben in der Wolf-Schule dann, ne, Christian Wolf, ein Schüler auch von Leibniz, beziehungsweise auf Leibniz aufbauend und der große Schulgründer zugleich, ne, der hat dann dieses Verhältnis auch noch speziell als Harmonie zwischen Leib und Seele aufgefasst. Und die Empiristen, die wir gesehen haben, schlagen sich ja auch damit herum. Ne. Also alle diese Versuche sind angeregt durch die Gegenüberstellung von Res Cogitans und Res Extensa, ne, und sind aber zu keiner Lösung gekommen. Wie kann die denkende Seele einen Körper haben? Ne? Wie hängen die beiden völlig heterogenen Seienden zusammen? Und nur wenn sie einen Körper hat, kann sie überhaupt durch Sinnesdaten dann beeinflusst werden, ne? Also durch Dinge, die von den Sinnen wahrgenommen werden. Ne? Das ist die Frage. Und Kant versucht jetzt eben, ohne Rekurs auf Gott auszukommen, wenn er dieses Problem angeht. Und wir werden sehen, da kommen eine ganze Kette von Problemen hinein. Ja, das ist nicht so einfach, wie diese Frage von Kant aufgelöst wird. Jedenfalls einmal nicht Gott als solcher, sondern Ansatzpunkt bei dem wirklichen Bewusstsein. Es hat eben bestimmte Empfindungen in sich. Und hier müssen wir jetzt kurz einen Blick darauf werfen, wie Kant sich dieses Bewusstsein und seine Empfindungen vorstellt, welches Verhältnis er da heraus analysiert. Für ihn ist es so, dass die Ausgangsbasis aller Erkenntnis eben diese einzelnen Empfindungen sind. Ja? Und diese Empfindungen sind einmal durch die Sinnlichkeit aufgenommen, immer im Augenblick und immer ganz einzeln. Vereinzelte Daten. Ja? Aber die Empfindungen sind zugleich, also einerseits jetzt einmal die Grenze des Denkens, ja? Andererseits der Übergang nach außen. Und zwar deswegen, weil die Empfindungen nicht durchs Denken hervorgebracht werden, sondern durch den Einfluss von außen. Ja? Also sie sind einerseits die Grenze nach außen, ja, und das Äußere beeinflusst uns, und dann entstehen solche einzelnen Empfindungen. Aber indem sie Empfindungen sind, sind sie zugleich auch schon innen, sind sie bewusst. Ja? Sonst sind sie ja nicht unsere Empfindungen. Wir haben ja gehört, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können, auch die Empfindungen klarerweise. Ja? Also die Empfindungen sind einerseits von außen hervorgerufen, andererseits zugleich schon in uns. Ja? Und sofern sie jetzt in uns sind, sind sie auf die Einheit des Bewusstseins bezogen. Wenn wir sagen, wir haben etwas bewusst, ne, dann ist es eben dieses Ich, dieser Einheitspunkt, von dem her alle Inhalte bewusst sind und aufeinander bezogen sind zugleich. Ja? Also indem es beeinflusst wird, ist das Ich, das der Körper und Empfindungen hat, ne, ist das zugleich eine Inhaltlichkeit des Bewusstseins, und in diesem Bewusstsein werden diese Empfindungen dann sofort aufeinander bezogen und verarbeitet. Ja? Also die Empfindungen einerseits das Resultat dieser Empfänglichkeit, der passiven Seite unseres Erkennens, aber einfach deshalb schon, weil sie uns bewusst sind, sofort ausgeliefert der Aktivität unseres Ich-Denken. Ja? Da stoßen so quasi beide Seiten unmittelbar zusammen. Wir nehmen etwas passiv aus, wir lassen uns beeinflussen, ja? Daraus resultieren die einzelnen Empfindungen, aber sie sind schon in uns, nämlich in uns im Sinne des Ich denke. Und dadurch sind sie auch schon in bestimmte Zusammenhänge eingebracht, ja? Und nicht mehr bloß einzeln vorliegen. Also einfach indem sie bewusst sind, sind sie diesem Vermittlungsprozess des Denkens ausgeliefert. Sofort. Ja? Aber beides muss eben zusammenkommen. Ohne Rezeptivität, ohne diese Sinnlichkeit, ohne dieses Empfangen von außen, hätte unser Bewusstsein keinen Inhalt und wäre nichts. Ja? Jedenfalls nicht erkennbar. Aber ohne Spontaneität des Denkens, ohne diese Tätigkeit des Denkens, blieben die Inhalte chaotisch verstreut und unverbunden. Ja? Einzelne Daten, die sofort wieder anders sind. So ähnlich wie bei Platon eben auch die reine Wahrnehmung sich auflöst in ein Sinnenchaos. Ja? Und bloß die Bewegung ohne jeden Halt. So ähnlich auch bei Kant, ohne die Spontaneität des Denkens, diese verbindende, vermittelnde Tätigkeit, hätten wir bloße einzelne sinnliche Daten. Ja? Hätten kein wirklich zusammenhängendes Bewusstsein von irgendetwas. Die Erkenntnis ist also dann der Prozess der Veranschaulichung dieser einzelnen Daten, erster Schritt, ich werde es dann noch öfter darstellen, und zweitens auch der Verallgemeinerung des Veranschaulichten, also dass man es dann begrifflich reflektiert. Das sind so Stufen der Verarbeitung dieses Materials. Indem es eben auf die gleiche Einheitsinstanz des Ich-Denke bezogen ist. Ne? Auf diese Identität des Selbstbewusstseins. Ne? Indem alles Bewusste auf diese Einheit bezogen ist, wird es zugleich systematisch verarbeitet. Ne? Zu irgendwelchen Verbindungen gebracht. Und dieses Ich ist eben dann Selbstbewusstsein oder, wie Kant es auch ausdrückt, Aperzeption. Ne? Ein Unterschied auch von Leibniz her, die bloße Perzeption wäre eine sinnliche Wahrnehmung, ne? Und die Aperzeption ist eine reflexive Erkenntnis, ne? Wo das Erkennen auch sich selbst mit einbezieht. Wenn wir in dieser Weise das Erkennen aber analysieren, dann ändert sich auch der Status der äußerlich wahrgenommenen körperlichen Dinge. Ne? Die, von denen wir vorher gesagt haben, sie sind eigentlich das, was unsere Sinne beeinflusst. Denn diese äußeren Dinge sind ja schon Produkte unserer Erkenntnis. Ja? damit sie bestimmte Gegenstände sind, die wir bewusst haben, müssen wir das gegebene Sinnenmaterial schon verbunden haben. Ja? Wir müssen diese Tätigkeit schon ausgeübt haben. Und das Resultat sind dann die Gegenstände in der Erfahrung, wie sie sich uns präsentieren. Ja? Das heißt, wir sind selber daran beteiligt, dass die entstanden sind. Nicht die geben uns also den Inhalt, weil die ja erst dann resultieren, wenn uns der Inhalt schon gegeben ist und wir den Inhalt verarbeitet haben. Ja? Also es können nicht die Dinge, die empirischen Gegenstände als solche sein, die uns die Inhalte geben, die uns affizieren, wie Kant sagt, ja? Die uns beeinflussen, die unsere Sinne reizen. Weil die Erfahrungsgegenstände kommen ja erst nachher raus, wenn wir schon diesen Stoff in uns aufgenommen haben und diesen Stoff schon verarbeitet haben. Ja? Daher, der nächste Schritt von Kant, das, was uns beeinflusst, was uns affiziert, was uns die Daten zusendet, muss etwas sein, was diesen Erscheinungen, diesen empirischen Gegenständen noch vorausgesetzt ist. Ja? Was schon vorher da ist, vor unserem Bewusstsein, was unabhängig von unserem Bewusstsein und seiner Verarbeitung des Stoffes schon da ist. Ja? Und das sind jetzt für Kant die Dinge an sich. Die Dinge, wie sie eben unabhängig von uns an sich existieren. Ja? Die müssen schon vorher da sein und die müssen uns affizieren. Nicht die Resultate dieser Affektion da. Ja? Also die Dinge an sich müssen uns bereits affizieren. Daher sind sie auch als solche notwendig vorausgesetzt. Und wenn wir sie dann, wenn wir dann diese Inhalte verarbeiten in uns, dann entsteht nur ein Bild von diesen Dingen an sich in uns. Nicht? So wie die Dinge für uns eben sind. Wie wir sie gemäß unserer Sinnlichkeit aufnehmen und gemäß unserer Begrifflichkeit eben ineinander verallgemeinern und in Beziehung setzen. Nicht? Begriffliche Relationen herstellen und so weiter. Nicht? Und das sind dann nicht mehr die Dinge an sich, sondern Erscheinungen. Nicht? Das sind die Erscheinungen, wie die Dinge an sich für uns sind. Das sind die Erscheinungen. Ein ganz wesentlicher Unterschied und grundlegend für Kant, Erscheinungen als das Resultat unseres Erkenntnisprozesses und die Dinge an sich als die eigentliche Quelle des Materials für unsere Erkenntnis. Wobei ich hier immer von der wirklichen Erfahrung spreche, von den wirklichen Gegenständen, die wir sinnlich vorfinden und geistig interpretieren. Also wenn es nicht Dinge an sich gäbe, dann wäre unser Bewusstsein leer, ist die Schlussfolgerung von Kant. Ja? Es muss Dinge an sich geben. Und dann sonst hätten wir ja auch kein Bewusstsein von uns selbst ja? Und von unserem Wissen. Also könnten wir überhaupt nichts anfangen. Aber eben gerade weil sie an sich sind, können sie für uns selbst bzw. von uns selbst nie erkannt werden. Ja? Sie sind ja immer das, was vorausgesetzt ist. Wenn wir sie erkennen, verwandeln sie sich schon in Erscheinungen. Ja? Wir erkennen sie nur so, wie sie für uns sind, aber nicht, wie sie an sich sind. Also die Dinge an sich sind nicht erkennbar. Sie geben uns zwar bestimmte Eindrücke, ne? Aber was dahinter ist, was das Gebende eigentlich ist, das können wir durch diese Wand des Gegebenen hindurch nicht erkennen. Ja? Aber trotzdem können wir es denken. Und wir müssen sogar denken, weil wenn wir es nicht denken, wenn wir sagen, das gibt es gar nicht, dann könnten wir auch keinen Bewusstseinsinhalt haben. Ja? Also wieder ausgehend von dem Faktum, dass wir schon Bewusstseinsinhalt haben, müssen wir sagen, es gibt Dinge an sich. Und wir müssen sie als Voraussetzung denken. Und nur dann können wir überhaupt empirische Gegenstände erfassen. Es müssen also, wenn sie so einen differenzierten Inhalt geben können, wie es die Empfindungen eben sind, dann müssen sie auch in sich differenzierte Seiende sein. Ich kann also nicht sagen, die Dinge an sich oder gar nur das Ding an sich ist ein unbestimmtes Etwas oder gar bloß ein Gedanke, ein unbestimmter Gedanke, weil dann könnten wir keinen Stoff für unser Bewusstsein gewinnen daraus. Dann kann es uns nicht affizieren. Ja, der unbestimmte Gedanke, das Denken als solches, das haben wir ohnehin auf der einen Seite. Ja? Wenn das sich jetzt auflöst, wenn die Inhaltlichkeit sich auflöst und die Dinge sich selber zu solchen bloßen Denken werden, dann bleiben wir in der Unbestimmtheit wieder stecken. Ja? Also notwendigerweise müssen diese Dinge an sich wirklich etwas sein, und zwar differenzierte individuelle Einheiten, ja? Die uns gegeben sind, beziehungsweise die uns beeinflussen. Ja? Das ist ein Punkt, der zwar verschiedentlich anerkannt wird, ne, zum Beispiel bei Höffe, ich habe Ihnen das Buch auch angegeben, dass die Dinge an sich uns wirklich affizieren müssen, daher auch wirklich etwas sein müssen, aber das Problem ist dann im Weiteren noch, wie dieses vorausgesetzte Sein insgesamt diese Systematik ganz aufzunehmen ist. Ne, und da macht Höffe wieder meines Erachtens große Fehler. Bitte, ja.
Warum kann es nicht nur ein
Ding
sein?
Es
könnte sein, dass
es
so komplex
erscheint. Naja, ein Ding als solches wäre bloß unbestimmt wieder. Ne? Das ist die Kritik auch von Hegel, von Fichte her. Ne? Das Ding an sich, ne? Das Ding, was Kant öfter in der Formulierung verwendet, ne? Aber dann im Zusammenhang irgendwie erklärbar. Das Ding an sich, das können wir streichen, das ist nichts. Ne? Das wäre bloß unbestimmt, ohne Differenzierung in sich. Ne? Wenn es aber Differenzierung hat, dann ist es für Kant eben individuell vorausgesetzt. Da knüpft Kant an die Monadenlehre von Leibniz an. Dass eben alles, was ist, individuelle Einheit ist. Aber er modifiziert das in verschiedener Weise. Aber das Seiende als solches ist immer individuell. Und daher viele Dinge an sich. Also es ist kein bloßer Gedanke, das ist ganz wesentlich. Ne? Und das ist der erste Irrtum schon der idealistischen Philosophie nach Kant, wenn sie die Dinge an sich streichen, beziehungsweise das Ding an sich einfach wegstreichen und sagen, das ist bloß für Unbestimmtheit. Ne? Wir kennen es nicht, das ist nichts. Ne? Und dann versuchen aus dem bloßen Denken heraus, aus dem Ich als solchen, die Inhalte zu gewinnen. Ne? Das ist im Grunde genommen alles völlig unkritisch. Ne? Und Kant hat das in Bezug auf Fichte auch kritisiert noch. Das ist historisch noch möglich gewesen. Ne? Dann Schelling, Hegel hat eigentlich nicht mehr recht rezipieren können.
Ja, bitte. Ja, aber inwiefern sind sie bestimmt, die Dinge an sich?
Ja, wie sie bestimmt sind, kann man nicht sagen. Ne? Das wäre eine Sache der Erkenntnis. Aber dass sie bestimmt sein müssen, geht daraus hervor, weil sie uns differenzierte Inhalte liefern. Ne? Verschiedenste Eindrücke, die wir aufnehmen können. Ne? Und die wir dann verarbeiten können zu bestimmten Gegenständen. Also aus dem einfach heraus, aus dem folgt, dass sie bestimmt sein müssen.
Entschuldigung, ich könnte man sagen, dass das Grund an sich vielleicht die Grundsätzlichkeit der Dinge ist.
Naja, das ist jetzt nur eine andere Formulierung. Es ist eine Formulierung, die ein bisschen vage ist, ne? Die Grundsätzlichkeit der Dinge. Da wissen wir nicht genau, wie die Grundsätzlichkeit jetzt mit den empirischen Dingen zusammenhängt. Ne? Während von Kant her können wir sagen, die empirischen Dinge sind die Verarbeitung dessen, was uns die Dinge an sich an Stoff vermitteln. Ne? Da haben wir schon ein Verhältnis.
Ja, aber sie werden ja von uns in dem Fall affiziert.
Wir werden affiziert von ihnen. Ne? Also die Dinge affizieren uns. Ja. Aber die Grundsätzlichkeit, ja, man könnte es schon so sagen, man müsste aber erklären, was man meint. Ne? Kann man schon so sagen. Ne? Man könnte auch sagen, das ist eigentlich das Sein, das vollkommene Sein der Gegenstände, die wir bloß empirisch erfassen. Ne? Durch die empirische Erfassung sind sie immer, weil es ja durch unseren Körper durchgeht, so quasi die Erkenntnis, ne? Sind sie immer irgendwie eingeschränkt, veränderlich, ne? Nie das Gesamte umfassen und so weiter. Sie liegen an sich und für Kant ist die Bestimmung des Individuums die, dass er sagt, es ist durchgängig bestimmt. Ne? Das heißt, es hat aus dem All der möglichen Bestimmungen von jeder hat sie es oder das hat nicht. Ne? Also man muss das gesamte All der Bestimmungen durchmustern und genau sagen, welche Eigenschaften davon einem Ding zukommen oder nicht. Und dann kann man sagen, es ist durchgängig bestimmt. Ne? Also von allen Eigenschaften kommen ihm die einen zu und die anderen nicht. Und so wird es individuell. Ja? Natürlich ist das inhaltlich nicht einzuholen. Inhaltlich bleibt das völlig unbestimmt. Aber das ist für Kant die Art, wie er Individuen auffasst. Ja? Durchgängige Bestimmung, so ähnlich noch wie bei Leibniz. Aber jedenfalls, diese Dinge an sich gehen alle unsere Erfahrung voraus. Ne? Und auch der Einfluss, den sie auf uns ausüben, diese Affektion, ne, dass sie uns affizieren, ist ein Vorgang, der vor der Erfahrung schon erfolgt ist. Ne? Ist nicht ein empirischer Vorgang, so ähnlich wie bei Locke, ne, wo sagt, gibt es eben dieses Kabinett und es wird dann mit Möbeln vollgeräumt, ne, oder eine Tafel wird beschrieben. Ne? Das weiß Kant von sich und ist im Nachhinein aber dann doch sehr unverständlich vorgeworfen worden, ne, dass das auch eine Kausalität sei, ne, dass es so quasi ein empirischer Vorgang von Jacobi schon dieser Vorwurf erhoben worden, ne, gegen Kant, dass er ja den Einfluss der Dinge an sich auf unser Ich auch wieder schon in die Erfahrung hereinnimmt, wenn er sagt, das ist die Ursache unseres Bewusstseins, ne, unserer Inhalte. Ne. Aber für Kant ist das nur ein analoger Gebrauch des Terminus Ursache und er meint, prinzipiell können wir überhaupt nicht erkennen, wie dieser Vorgang verläuft. Ne. Die Affektion als solche ist nicht erkennbar, sie liegt außerhalb unserer Erfahrung. Aber wir können sie erschließen und denken, dass sie überhaupt sein muss, weil sonst hätten wir keinen Bewusstseinsinhalt. Ne? Das ist immer sein Hauptargument. Also zwischen der Unbestimmtheit des Denkens und den Gegenständen, den Dingen an sich, muss die Sinnlichkeit als Vermittlung eingespannt werden. Ne? Die ist dazwischen. Von außen die Grenze, das ist das, was uns beeinflusst, da kommen die Empfindungen raus und das wird dann im Bewusstsein verarbeitet. Sie brauchen nicht glauben, jetzt haben wir das Problem schon im Griff. Ne? Das beginnt noch einiges. Ne? Denn die Frage ist ja jetzt, was ist mit dieser Sinnlichkeit? Welche Art von Sinnlichkeit soll denn da vermitteln? Wenn wir die Sinnlichkeit unseres Leibes heranziehen, dann müssen wir doch sagen, dieser Leib ist ja genauso ein Produkt erst aus unserem Erkenntnisprozess. Ja? Der ist ja auch ein empirischer Gegenstand. Ja? Den haben wir erst geschaffen dadurch, dass wir bestimmte Sinnesdaten in uns geistig verarbeitet haben. Ja? Also die Sinnlichkeit, die jetzt das Bewusstsein selbst, dieses Ich denke, ja, dieses an sich, dieses Ich an sich beeinflusst, kann ja wohl nicht die Sinnlichkeit des empirischen Leibes sein. Ja? Der ist ein Prozess, der erst, also ein Ergebnis des Prozesses, das erst durch diese Beeinflussung entstanden ist. Ja? Der empirische Leib ist selber eine Erscheinung. Ja? Daher muss diesem empirischen Leib ein Ding an sich zugrunde liegen. Ja? Also es kann nicht dieser empirische Leib sein, der primär von den Dingen an sich beeinflusst wird, sondern es muss selbst ein Ding an sich sein, das jetzt dem Einfluss der Dinge an sich, der anderen Dinge an sich ausgesetzt ist. Ja? Und jetzt kommen wir in das nächste Problem hinein, nämlich, jetzt könnte man sagen, diese Affektion spielt sich zwischen lauter Dingen an sich ab. Ja? Ja, was ist mit dem Bewusstsein? Das steht jetzt daneben. Das hat damit nichts zu tun. Ja? Jetzt müssen wir nochmal genau auf dieses Bewusstsein hinleuchten. Also, wenn wir mal sagen, der Einfluss bezieht sich nicht auf unseren sinnlichen Leib, auf unseren empirischen Leib, sondern auf ein Ding an sich, dann können wir zugleich einmal überlegen, wo das Ich jetzt eigentlich, welcher Beziehung das Ich selber noch zu diesem an sich Sein der Dinge steht. Ja? Wir müssen also das Ich selber noch einmal genauer anschauen, wie das jetzt dazu kommt, auf die Dinge bezogen zu sein. Wenn das nur ein Vorgang zwischen den Dingen an sich ist, dann ist das Bewusstsein abgespalten davon. Aber das Bewusstsein, von dem haben wir ja auch schon gesprochen, das Bewusstsein hat sich ja selbst schon als ein an sich Sein herausgestellt. Es ist diese Einheit, die von den Inhalten her als der Punkt identifiziert werden kann, an dem sie alle miteinander verbunden werden. Und wenn es diese vereinheitlichende, vermittelnde Tätigkeit ausüben kann, dann muss es selbst nach Kant, wie wir schon gehört haben, ein an sich seiendes Etwas sein. Nicht? Ein Es, ein Ich, ein Es, ein Er, ne? Das Ding, welches denkt. Zwar eine inhaltlich unbestimmte Vorstellung, aber eine einfache Vorstellung. Ne? Und dieses Ding, das denkt. Das ist dieses Ich an sich, das hier vorausgesetzt ist. Das Ich selber gehört also auch in das An-sich-Sein hinein. Original. Ja, bitte.
Ja, aber was ist das Bewusstsein jetzt wirklich? Sind das geistige Bilder, die durch die äußeren Eindrücke von uns dann verarbeitet wurden und es erscheint ein geistiges Bild?
Ja, so ähnlich. Denkt es keiner. Ne? Also es kommen die einzelnen Eindrücke auf die Einheit des Bewusstseins, dass hier eine Verbindung herstellt zwischen den einzelnen Eindrücken und dadurch Bilder schafft.
Aber es ist ein geistiges Bild, es ist nicht greifbar.
Nein, aber es ist...
Unser Körper ist ja greifbar durch die Medizin.
Sonst ist es nicht so leicht, weil alles, was Sie hier greifbar nennen, das Greifen ist selber eine Vorstellung.
Den Gedanken kann ich auch nicht greifen.
Ja, aber Sie können auch überhaupt nichts greifen, ohne dass es ins Bewusstsein kommt.
Ja,
jede Empfindung ist schon eine Vorstellung in uns.
Ja?
Insofern ist die Frage ja, was ist überhaupt das Ding selber?
Ja?
Gar nichts. Alles, was Sie empirisch erfassen, ist nur eine Erscheinung für uns. Und darum sagt Kant, die Dinge selbst, die sind nur vorausgesetzt, die liegen außerhalb der Erfahrung. Ja? Die können es auch nicht greifen, weil wenn sie es greifen, sind sie schon Erscheinung. Und als Erscheinung sind sie Vorstellungen in unserem Bewusstsein. Ja? So wie die Empfindung und das Denken in unserem Bewusstsein sich abspielt. Aber auch das Denken selber gehört ins An-sich-Sein hinein. Ja? Dieses Denkende, das da vorausgesetzt ist, ist eben eine an Inhalt gänzlich leere Vorstellung, aber eine einfache Vorstellung. Ja? Und ein Ding, welches denkt, das ist eben das Ich an sich. Ja? Jetzt sind wir also überhaupt von der empirischen Ebene weggekommen. Ja? Wir haben einen Einfluss der Dinge an sich aufeinander und jetzt haben wir zumindest ein Ich an sich auch noch. Es ist immer noch ein Unterschied. Ne? Jetzt haben wir das Ich an sich und haben wir die Dinge an sich, die sich gegenseitig beeinflussen. Ne? Also der nächste Schritt muss dann der sein, dass dieses Ich an sich auch eine Empfänglichkeit braucht, damit es überhaupt von Dingen an sich beeinflusst werden kann. Ne? Weil das Ich an sich selber ist reine Aktivität. Es ist dieses Denkende, ne? Diese Spontaneität des Denkens. Reine Spontaneität. Aber wenn es nur aktiv ist, dann kann es nichts empfangen. Ja? Damit es überhaupt auf der Ebene des an sich jetzt schon beeinflusst, affiziert werden kann, muss es auf der Ebene des an sich schon eine Empfänglichkeit haben, eine passive Seite haben. Ja? Das heißt, es muss auf der Ebene des an sich Seins, dass ich schon mit einem Ding an sich verbunden sein. Ja? Und zwar mit dem, was nachher in der Erscheinung unser Körper ist. Ja? Aber vorausgesetzt ist eine Verbindung des Ich an sich mit einem Ding an sich. Und das Ding an sich ist dann eben nicht die Sinnlichkeit unseres Leibes schon, sondern es ist die Empfänglichkeit oder die passive Seite des Ich an sich. Ja? Des vorausgesetzten Ich schon. Das muss schon in sich eine passive Seite haben. Das heißt, die Verbindung muss ihm an sich schon bestehen. Zwischen Ich an sich und einem Ding an sich. Und dann kann man das Ich an sich einordnen in diesem Wechselwirkungszusammenhang der Dinge an sich. Nur dann kann es beeinflusst werden. Weil es ja selber schon mit einem Ding an sich verbunden ist. Das heißt, der Kant verlagert jetzt die Erklärung der Gemeinschaft von Seele und Körper aus der Erfahrung in das an sich. Und da zitiere ich Ihnen dann eine Stelle aus dem Paralogismus-Kapitel in der zweiten Auflage, in B, wo es eben darum geht, dass einerseits jetzt uns der Gegensatz sehr anspringt, ne? Wie wir bei Descartes gesehen haben, res cogitans, res extensa, aber das bezieht Kant jetzt auf die Erscheinungen. Ne? Also unsere Psyche als inhaltliche Erscheinung für uns selber, ne? Dass wir uns selber unsere Vorstellungen vorstellen können, die sind schon vorhanden inhaltlich, ne? Das ist nicht mehr das an sich sein, sondern es ist eben unser Bewusstsein bestimmt durch die Inhalte und wie es auch durch eigene Tätigkeit sich weiterentwickelt hat. Ne? Diese Psyche steht entgegen den räumlich ausgedehnten Gegenständen, ne? Also dem Körper. Und das scheint jetzt ein großes Problem zu sein, denn wie sollen die zusammenkommen? Das sind doch zwei Erscheinungen zumindest völlig anderer Art. Ne? Und dann auf Seite B427f, der Anschlusssatz, bedenkt man aber, dass beiderlei Art von Gegenständen hierin sich nicht innerlich, sondern nur sofern einer dem anderen äußerlich erscheint, voneinander unterscheiden. Ja? Also Anknüpfung bei den Erscheinungen, und in den Erscheinungen ist es so, der Leib erscheint äußerlich als was anderes der Seele, ne? Also den Denken. Ne? Leib, Seele sind verschieden in der Hinsicht. Ne? Aber eben nur äußerlich, und innerlich meint hier als an sich sein. Ne? Also sie sind in der Weise, dass eins dem anderen äußerlich erscheint, nur im Bereich der Erscheinungen. Ne? Aber innerlich sind sie dadurch nicht unterschiedlich. Ne? Was das an sich sein betrifft. Also wenn man das bedenkt, mithin das, was der Erscheinung der Materie als Ding an sich selbst zum Grunde liegt, vielleicht so ungleichartig nicht sein dürfte. Ja? Also das, was den Dingen, also den Erfahrungsgegenständen, den räumlichen, den ausgedehnten Dingen zugrunde liegt, das Ding an sich jeweils, ja? Das ist vielleicht gar nicht so unterschiedlich vom Ich an sich, wie es in der Erscheinung auftritt. Ja? In der Erscheinung ist es höchst unterschiedlich, geradezu gegensätzlich. Aber im an sich sein möglicherweise nicht. Ja? Was wir aber nicht bestimmt erkennen können. Ne? Aber wir können es voraussetzen, weil wir das Faktum haben, dass hier ein gegenseitiger Einfluss besteht. Ne? Also wenn man das bedenkt, dass das so ungleichartig vielleicht nicht sein dürfte, so verschwindet diese Schwierigkeit, sagt er ganz kurz. Ne? Nämlich die Schwierigkeit jetzt bezogen auf die Erscheinungsgegensätze zwischen Res Cogitans und Res Extensa. Ne? Die verschwindet. Aber es bleibt natürlich noch eine Schwierigkeit, und es bleibt keine andere übrig, als die, wie überhaupt eine Gemeinschaft von Substanzen möglich sei. Und hier meint Kant mit Substanzen, das muss man auch mit einbeziehen, meint er nicht den empirischen Begriff des Erfahrungsgegenstandes, sondern eben diese Dinge an sich. Wie überhaupt eine Gemeinschaft von Substanzen, das heißt von Ich an sich und Dingen an sich möglich sei. Wie, anders gesagt, ein Ich an sich schon im an sich sein, die Verbindung mit einem Ding an sich haben kann. Das bleibt offen. Und das, also wie das möglich sei, welche zu lösen, ganz, da überspringe ich einiges, außer dem Felde aller menschlichen Erkenntnis liegt. Ganz klar, weil das ist, spielt jetzt im an sich sein ab. Also was soll man da noch drüber sagen? Das kann man nicht erforschen. Wenn wir es erforschen wollen, tappt man immer nur in den Erscheinungen herum. Ne? Dort haben wir die Gegensätzlichkeit. Also in den Erscheinungen haben wir zwar die Gegensätzlichkeit, aber das Faktum, dass wir einen bestimmten Bewusstseinsinhalt haben, weist darauf hin, dass im an sich sein die Verbindung möglich ist. Nicht nur möglich, sondern wirklich. Ne? Es muss die Verbindung bestehen, sonst hätten wir keinen Bewusstseinsinhalt. Ne? Aber wir können nie wissen, wie diese Verbindung überhaupt zustande kommt. Weil wir da nicht hineinforschen können, diesen Bereich, außerhalb unserer Erfahrung. Wir können es nur denken. Wir können sagen, es ist nötig, dass es so ist, aber genauere Bestimmungen gibt es davon nicht. Also trotz dieser Einschränkung der Erkenntnis, die Erkenntnis, wie Sie sehen, bezieht sich jetzt immer schon auf die Verbindung von sinnlichem Stoff und geistiger Verarbeitung. Also von, man könnte kurz sagen, von Wahrnehmung und Denken. Nur da ist Erkenntnis möglich. Und trotz der Einschränkung dieser Erkenntnis ist es für Kant ganz klar, dass diese Verbindung schon bestehen muss. Und das ist ein Gedanke. Ein Gedanke, der über die Erfahrung hinausdenkt, aber dort Bedingungen findet, die notwendig sind, damit wir überhaupt die Erfahrung machen können. Damit wir überhaupt diese Verbindung von Geist und Wahrnehmung, von Denken und Wahrnehmung herstellen können. Und das ist jetzt der Boden, auf dem Kant seine ganze Systematik, seine kritische Systematik erbaut. Und das ist ein Boden, der von den meisten, oder ich habe überhaupt noch niemanden gefunden in der Sekundärliteratur, von den meisten Autoren nicht zur Kenntnis genommen wird. Von Anfang an kann man sagen, mit der Streichung der Dinge an sich, von Jacobi und Fichte her schon, zieht sich das durch bis in die Gegenwart. Es wird nicht verstanden, dass der Kant auf dieser Art von Dingen und Ichen an sich aufbaut. Auf diesem Verhältnis auch. Dass das die Grundlage für seine ganze Systematik ist. Dieser Boden ist des An-sich-Seins, ne? Vor und außerhalb unserer Erscheinungen, dieser Boden enthält denn in sich die beiden Arten von Wesen, Dinge an sich und Ich an sich. Ne? Wobei Kant für die Ich an sich immer wieder mal den Terminus Intelligenzen verwendet. Ne? Wir sind Vernunftwesen. Ne? Das sind eben Wesen, die über das Sinnliche hinaus denken können, weil sie eine reine Spontaneität des Denkens haben. Das Ich an sich ist so eine reine Spontaneität. Also es sind Intelligenzen und Dinge an sich. Und das Gesamte dieses An-sich-Seins nennt er auch die Verstandeswelt. Und diese Verstandeswelt ist in sich wohlgeordnet, das ist das eigentliche Sein, das vollkommene Sein, wird auch genannt intelligible Welt, das heißt einfach denkbare Welt, das kann nur gedacht werden, weil durch Sinnlichkeit kann man es nicht erfassen, und ist der eigentliche Seinsgrund der Erfahrungswelt, oder wie Kant es auch dann im Gegensatz dazu nennt, Sinnenwelt. Wir haben also eine Verstandeswelt, das ist, sind die Dinge an sich und die Ich an sich in wohlgeordneter Weise verbunden, und die Erscheinungswelt, die man dann Sinnenwelt nennen können.
Ja, bitte. Wie ergibt sich daraus, dass wir in der Erscheinungswelt Veränderungen feststellen können, weil in dieser An-sich-Welt dürfte die Anschauungsform der Zeit, Veränderungen ohne Zeit.
Ja. Das wären schon empirische Aussagen über die Verstandeswelt.
Wie erklärt sich das? Das ist irgendwie.
Ja, so wie ich es jetzt vorher angegeben habe, ne? Dass wir affiziert werden und uns dadurch Erscheinungen schaffen. Und das ist vorausgesetzt, das haben wir jetzt in einem komplizierten Gedankengang herausanalysiert, ne? Das ist vorausgesetzt, dass Ich an sich und ein Ding an sich verbunden sein muss, damit im Rahmen dieses Mundus Intelligibilis, ne, dieser Verstandeswelt, eine Beeinflussung entstehen kann.
Das sind keine starre Welt.
Man kann darüber nicht viel aussagen. Es ist keine starre Welt, und die Aussagen, die darüber noch möglich sind, die gewinnt Kant über die praktische Philosophie. In theoretischer Hinsicht hält er sich sehr zurück. Er sagt ihm gerade eben noch, es muss sowas überhaupt geben. Ne? Das ist die vollkommene Grundlage unserer unvollkommenen empirischen Welt. Ne? Aber wie das genau abläuft, na, da schnitt er mal ohnehin sehr leicht in empirische Aussagen hinein. Ne? Wenn wir fragen, ist das jetzt starr oder bewegt sich das? Ne? Ja, das kann man empirisch nicht klären. Ne? Und vom Denken her kann man auch keine bestimmten Aussagen mehr liefern, weil man keine Sinnesdaten davon haben. Wenn wir Sinnesdaten haben, wird es sofort zur Erscheinung. Ne? Das an sich entzieht sich jederzeit wieder. Ne?
Entschuldigung, ja? Weil der Terminus Zeit gefallen ist, was denkt ihr das Gedächtnis?
Ja, Gedächtnis, ich meine, zu dem kommen wir erst. Ne? Also es ist eine Stufe der Synthese des Stoffes durch unsere Spontaneität des Denkens. Eine Stufe davon. Ne? Die Synthesis der Reproduktion heißt es in der ersten Auflage der transzendentalen Deduktion. Ne? Dass wir, wenn wir diese Synthesis vollziehen, nämlich das Gegebene in uns aufnehmen, dass wir dann nicht am einzelnen Augenblick stecken bleiben, sondern immer auch wissen, dass es vorher andere Inhalte gegeben hat. Ne? Und die daher mit einbeziehen.
Und sind das auch diese vorigen Inhalte von den Dingen an sich? Oder?
Nein, die Inhalte sind nie Dinge an sich. Nie. Alles, was Sie jetzt erfassen, sind Empfindungen. Und Sie können in der Erinnerung oder im Gedächtnis auf Ihre vergangenen Empfindungen zurückgreifen. Aber die sind natürlich auch von den Dingen an sich gegebene Vorstellungen in uns. Die ersten grundlegenden, ne, bei Jung heißen es noch die Eindrücke. Ne? Das erste Material. Und an dem betätigt sich dann unser Denken. Aber das bleibt alles im Denken, ist alles Vorstellung. Ja? Also auch wenn Sie sich erinnern an irgendwelche früheren Zeiten, sind alles Vorstellungen. Und sind nie die Dinge an sich.
Also er geht davon aus, dass man wirklich zurückkommt.
Na freilich. Das gehört mit in den Prozess der Verarbeitung hinein. Das habe ich jetzt noch nicht genauer untersucht, kommen wir noch dazu. Aber prinzipiell gehört das natürlich zum Denken. Wenn Sie bedenken, dass das Ich denke eine Identität ist, während die Inhalte wechseln, dann muss ja irgendetwas bleiben von den Inhalten, sonst können sie ja gar nicht aufeinander bezogen werden. In demselben Bewusstsein, das bleibt, ändern sich die Inhalte, die jeweils gegebenen sinnlichen Inhalte. Daher muss dasselbe Bewusstsein an den Inhalten irgendwas festhalten, auch wenn sie nicht mehr aktuell da sind, sie waren ja im Bewusstsein. Und daher, wenn sie im Bewusstsein waren, müssen sie auch im nächsten Augenblick mit dem nächsten Inhalt wieder verbunden sein.
Und wie denkt er dann, dass diese Bewusstseinsinhalte bleiben? Also dass sie
ja, indem man sie auf verschiedenen Ebenen dann festhält. Also in der Erinnerung, das ist einfach Faktum. Sie bleiben durch die Einheit des Bewusstseins. Weil das ist das Bleibende.
Das heißt, das Bewusstsein muss das ständig mit sich mitnehmen.
Ja, freilich. Nicht alles natürlich. Nicht? Empirisch jetzt, psychologisch gesehen, ist es Faktum, dass wir uns nicht an alles erinnern. Aber genauso ist es Faktum, dass wir nicht einzelne Augenblicke bloß bewusst haben. Sondern wenn wir überhaupt etwas identifizieren als Gegenstand, dann sagen wir, ah, das kenne ich schon, oder das ist uns selbstverständlich, was das ist. Nicht? Da haben wir aus der Erinnerung schon so und so viele Erlebnisse, die wir da mit einbeziehen. Und daher ist in jedem Gegenstand die Vergangenheit schon mit drinnen. Und zugleich auch die Erwartung in der Zukunft, dass so ähnlich weitergehen wird. Da musst du auch ausdenken, was da kommen könnte. Also das Bewusstsein ist die Einheit jetzt nicht nur von vielen einzelnen Inhalten, die zugleich auf uns eindringen, sondern auch im Prozess der Zeit. Das ist die Einheit des Denkens, die sich auf die Vergangenheit bezieht, auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Und es ist immer dasselbe Bewusstsein, das ausstrahlt in diese Richtung in der Zeit. Gut, zu der Unterscheidung von Verstandeswelt und Sinnenwelt, das klingt ein bisschen komisch, vor allem Verstandeswelt, möchte ich Ihnen dann nächstes Mal einen kurzen Exkurs zu dem geben, was ich ohnehin jetzt schon immer wieder gesagt habe, ein bisschen kurz zusammengefasst, diese Stufen der Erkenntnis. Ja, dann nehmen wir einiges schon vorweg, dann was nachher bei Kant genauer erläutert wird. Aber damit Sie sich das dann besser vorstellen können, wie es auch zu diesen Begriffen Verstandeswelt und Sinnenwelt kommt, mache ich da so einen Kurs über die Reflexionsstufen der Erkenntnis. Das machen wir nächstes Mal. Danke für euch.